Was für eine große Einleitung in die Predigt, die wir gerade gesungen haben. Gott schuf mich für sich allein, haben wir gerade gesungen. Und es fasst sehr gut zusammen, worum es nun in den folgenden Minuten geht. Nun, ich bin überzeugt, du hast es auch schon festgestellt, je wertvoller ein Kunstwerk ist, desto extravaganter ist seine Präsentation. Nun, desto stilvoller ist die Verpackung, in der etwas verkauft wird. Und desto teurer und spektakulärer ist die Vorstellung, wie etwas vorgestellt wird. 2021 wurde ein Kunstwerk für 18,5 Millionen Pfund versteigert. Es war ein besonderes Kunstwerk, in gewisser Weise ein Gemälde. Und es war nun diesem Wert entsprach alles andere. Es war in einen wahnsinnig hübsch, aufwendig verzierten, dezent goldenen Rahmen eingekleidet. Also allein der Rahmen war schon wirklich jedes Ansehen wert. Aber bei dieser Auktion waren sogar einfach nur die zwei Männer, die das Exponat nach vorne brachten, das dann versteigert wurde, selbst die waren außergewöhnlich in Schale geschmissen. Ja, sie repräsentierten quasi das Auktionshaus und sie trugen weiße Handschuhe, Stoffhandschuhe. Sie fassten es nicht mit den rohen Händen an. Selbst auf dem Bild konnte man sehen, selbst sie hatten schicke Manschettenknöpfe, nicht einfach nur normale Knöpfe, sondern sehr edle, hochwertige an einem weißen Hemd. Ja, alles, die ganze Darstellung, die Präsentation, alles war irgendwie extravagant und außergewöhnlich. Nun, weil selbst der Wert dieses Objekts so unfassbar hoch war. Nun, und genau darum geht es heute in dem Abschnitt, den wir uns anschauen werden, und zwar um das großartigste Meisterwerk Gottes. Nun, vielleicht weißt du, wer das ist, aber wir schauen uns an. Wir sind mittlerweile an Tag 6 angekommen. Wir haben bis jetzt gesehen, am ersten Schöpfungstag schafft Gott das Rohmaterial. Am zweiten Tag, die Erde ist immer noch überflutet, und am zweiten Tag trennt Gott das Wasser oberhalb und unterhalb der Ausdehnung. Und in diese Ausdehnung platziert er an Tag 4 Sonne, Mond und die ganzen Himmelskörper, alle Sterne. An Tag 3 lässt Gott einen Kontinent emporsteigen, der Wasser und Land trennt. Und an Tag 3 bedeckt Gott auch dieses Land mit einem grünen Mantel. Und zwar mit Gras und Sträuchern. Es ist viel besser anzusehen wie eine dürre, braune Wüste, wo alles tot ist. Und dann an Tag 5 schafft Gott die Tiere im Wasser und die Vögel in der Luft. Alles wimmelt. Und nun kommen wir zu Tag 6. Das ist der Tag, den wir uns heute anschauen werden, an dem Gott die Landtiere schafft und den Menschen. Ich möchte euch bitten, 1. Mose Kapitel 1 aufzuschlagen. Wir lesen zunächst die Verse 24 und 25 und sehen uns an, dass Gott die Landtiere erschafft. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Nun, hier werden die Tiere mit drei Begriffen charakterisiert. Das erste, was genannt wird, ist, Gott schafft Vieh. Nun, das bezieht sich, dieser Ausdruck Vieh bezieht sich auf Tiere, die der Mensch zähmen und nutzbar machen kann. Später in Vers 26 schauen wir uns gleich an, dass Gott alle Lebewesen, einschließlich die Tiere, dem Menschen unterstellt hat. Das heißt, er soll über sie herrschen. nun nicht so herrschen, wie wir uns das immer vorstellen, ja, so böse und gewalttätig, ja. Hier zu diesem Zeitpunkt ist noch keine Sünde da, keine Boshaftigkeit da, sondern der Mensch soll so regieren über die ganze Erde, auch über die Tiere, so wie Gott über das ganze Universum regiert. Ja, der Mensch, Gott gibt dem Menschen Macht über die Tiere, damit der Mensch sogar die Tiere zum Lebensunterhalt dienen. Nun, wohl noch nicht zum Verzehr von Fleisch. Ja, das wird erst nach der Sintflut gestattet. Und der Grund dafür ist, wir sind noch vor dem Sündenfall. Hier herrscht kein Tod. Die Tiere töten einander nicht. Niemand nimmt Leben, weil Gott Leben gegeben hat. Sie fressen einander nicht. Sie leben friedlich zusammen. Nun, das ist nicht jetzt der Fall, aber es wird eines Tages wieder so sein wie am Anfang. Und das sehen wir in Jesaja. Offenbarung nennt es auch das tausendjährige Reich. Es heißt in Jesaja 11, Vers 6, der Wolf und das Lämmlein werden zusammen wohnen, ohne ein Gitter dazwischen, wie im Tierpark. Nun stell dir das mal vor, der Leopard und das Böcklein, das Lamm, das Kalb, und der Löwe werden wieder zusammen weiden. Ja. Aber hier gibt Gott dem Menschen, er gestattet die Tiere als Nutztiere zu gebrauchen. Und wir sehen das gleich zu Beginn, dass es geschieht. Wir sehen, der erste Beruf, den ein Mensch mehr oder weniger inne hatte, Abel war ein Schafhirte. Ja, Tiere sollen nutzbar gemacht werden für die Landwirtschaft, für die Nahrung, für den Transport. Gott hat sie dazu geschaffen. Und wir denken an die Milch, vielleicht habt ihr die heute Morgen zum Kaffee getrunken, ja, von Ziegen oder von Kühen. Ja, den Käse, den Gott geschaffen hat, dass wir Käse essen. Oder die Wolle nutzbar zu machen, damit wir nicht frieren bei Nacht. Ja, er hat Hühner geschaffen, die uns Eier geben. Er hat Bienen geschaffen, die uns Honig geben. Aber dann soll der Mensch auch die Kraft eines Esels nutzen, der einfach nur Lasten trägt. Und zwar die meisten Jahrtausende, bis man irgendwie ein bisschen größere Gerätschaften erfunden hat. Ja, der Gott hat den Stier gegeben. Und der Mensch kann die Kraft eines Stieres nutzen, um zu pflügen. Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte hindurch. Und Gott hat die Schnelligkeit in die Pferde hineingelegt, um dem Menschen das Reisen zu erleichtern und zu verschnellern. Gott hat Kamele geschaffen, die 3 Wochen ohne Wasser auskommen können, damit der Mensch durch die Wüste reisen kann. Und dann hat Gott wachsame Hunde geschaffen, ja, damit das Weiden von Herden, von Schafherden, etwas einfacher vonstatten geht. Das ist der erste Begriff, den Gott hier gibt. Ja, Vieh, Nutztiere, die gezähmt und nutzbar gemacht werden können. Und dann ist der zweite Begriff Gewürm. So steht es in der Schlachtermenge übersetzt, sehr, sehr wörtlich. Kriechtier, ja, das kriecht entlang. Und zwar können das kleinere, aber auch größere Tiere sein, die nahe an der Oberfläche des Bodens entweder kriechen oder krabbeln oder schleichen. Und dann finden wir die dritte Kategorie, die wird einfach Tiere der Erde genannt oder Tiere des Feldes. Menge sagt wilde Landtiere. Ja, das bezieht sich auf große wilde Tiere, die nicht gezähmt werden. Ja, Raubkatzen, den Löwen, den Gepard, den Leopard, ein Tiger, Bären hat Gott an diesem Tag geschaffen, die Wölfe, die Mammuts, Dinosaurier, den Affen, die Giraffen, Flusspferde. Nun, all diese Tiere, sie zeigen die unglaubliche Vielfalt und die Kreativität Gottes. Und manchmal sind diese Tiere besonders farbenprächtig, wie der Pfau. Er hat wirklich viele Farben. Manchmal sind diese besonderen Eigenschaften dieser Tiere, sie sind stark. Wie ein Gorilla, ist wirklich ein starkes Tier. Oder wie ein Elefant. Und manchmal sind sie besonders schnell. Ja, ist auf Platz 4 die Thomson-Gazelle aus Kenia mit 85 km/h. Und dann unter den schnellsten Tieren ist der mexikanische Gabelbock. Sogar das rote Riesenkänguru kommt auf ganze 88 Kilometer pro Stunde. Aber immer noch an der Spitze bleibt der Gepard mit einer Spitzengeschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde. Unfassbar, wie schnell. Ja, und diese Eigenschaften machen einfach die Größe Gottes, stellen sie dar. Nun stell dir vor, 2, 3 Tiere hätten eigentlich ausgereicht, oder? Ich meine, wir hätten gar nicht gewusst, dass Gott mehr hätte schaffen können. Aber Gott schafft unzählige. Es macht einfach nur deutlich, Gott kann es und er tut es und er liebt es, diese Vielfalt, die du im Tierpark, im Zoo, überall in der Natur bewundern kannst. Aber die Schöpfung ist noch nicht fertig. Das Wichtigste fehlt. Alles, was bisher vorbereitet wurde, war nur eine Vorbereitung auf diesen Moment. Nun, alles dient als Lebensraum für das Kostbarste, was kommen soll. Und nun kommt das Wichtigste. Nun, man könnte sagen, so wie ein Juwelier sein Meisterstück präsentieren will und ein schwarzes Samttuch auslegt und die Lampen richtig platziert, um etwas so richtig zu präsentieren. Genauso hat Gott bis jetzt alles platziert, alles vorbereitet, 6 Tage, alles wartet auf sein Meisterstück. Alles wartet und Gott präsentiert sein Abbild, den Menschen. Alles hat auf diesen Höhepunkt hingearbeitet. Nun lasst uns die nächsten Verse lesen, Verse 26 bis 31, wo Mose die Erschaffung von Gottes Abbild beschreibt. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde, macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Dies ist der wichtigste Tag, könnte man sagen, der gesamten Schöpfungswoche, weil Gott schafft sein Abbild. Und weil dies so wichtig ist, werden wir auch in 3 Predigten durch diesen Tag hindurchgehen. Ja, wir haben den 6. Tag aufgeteilt in 3 Predigten. Heute werden wir uns den ersten Teil ansehen, und zwar Gott schafft sein Abbild, um ihn zu reflektieren und zu repräsentieren. Die nächste Predigt, dort werden wir uns ansehen, dass Gott den Menschen als Abbild macht, und zwar als Mann und Frau in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dann werden wir sehen, im 3. Teil, dass es bedeutet, Gottes Abbild zu sein, nämlich über die Erde zu regieren. Nicht ausbeuten, nicht schlecht, sondern was Gott sich vorgestellt hat. Nun, schaut nochmal in Vers 26. Dort sagt, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Lasst uns. Warum spricht Gott im Plural? Lasst uns. Warum sagt er nicht, lass mich Menschen machen? Nun, mit wem redet Gott, als er sagt, lasst uns? Es gibt unterschiedliche Ideen. die Menschen oder Theologen vorgebracht haben. Eine Theorie ist, sie sagen, hier handelt es sich um einen Pluralis Majestätis. Vielleicht hast du sowas schon mal gehört. Nun, und zwar, wenn ein Herrscher von sich selbst in der ersten Person Plural spricht. Ich gebe euch ein Beispiel. Am 18. Januar 1871 hat Otto von Bismarck, der Reichskanzler, bei der Proklamation von Wilhelm I. zur Krönung des deutschen Kaisers Folgendes verlesen. Also über Wilhelm. Wilhelm selbst redete. Und dort sagt er, wir, Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen, wir übernehmen die kaiserliche Würde im Bewusstsein der Pflicht, die Rechte des Reiches und seiner Glieder zu schützen, den Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit zu verteidigen. Das ist Pluralis Majestätis. Wenn ein Mensch über sich selbst, ein Herrscher, in der Mehrzahlform redet. Wenn du das heute tust, dann läufst du Gefahr, in die Klapsmühle eingewiesen zu werden. Nun, die Frage ist, handelt es sich hier um einen Pluralis Majestätis? Redet Gott so über sich selbst? Und die Antwort ist nein. Wilhelm Gesenius, das war ein großer Gelehrter der hebräischen Sprache. Er hat ein Wörterbuch und eine Grammatik geschrieben und im 19. Jahrhundert. Und er sagt, es gibt im alttestamentlichen Hebräischen keine Beispiele, dass ein Monarch den Pluralis Majestätis für sich selbst gebraucht. Keinen Hinweis davon. Nun, die zweite Theorie, die Rabbiner aus dem Mittelalter und von heute halten daran fest, und zwar sagen sie, oh, wenn Gott hier sagt, lasst uns Menschen machen, dann hat sich Gott mit den Engeln beratschlagt. Ja, vielleicht hast du das auch schon darüber nachgedacht. Aber kann das sein? Nein, das kann nicht sein. Ansonsten wäre der Mensch im Abbild der Engel geschaffen. Ja, Vers 27 widerlegt es. Ja, dort heißt es, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Ja, wenn der Mensch im Abbild der Engel geschaffen wäre, dann müsste es heißen, Gott und die Engel schufen im Plural den Menschen in ihrem Bild, im Bild Gottes und der Engel schufen sie ihn. Ja, das trifft nicht zu. Nein, was wir hier sehen ist den allerersten Hinweis auf die Trinität. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Gott plant zusammen. Jede Person der Trinität ist beteiligt an der ersten Erschaffung des Abbildes Gottes. Nur eine Fußnote. Jede Person der Trinität ist beteiligt an der zweiten Wiederherstellung und Errettung des Abbildes Gottes. Es ist nicht nur die Idee des Vaters, Menschen zu machen, auch nicht die Idee des Sohnes oder des Heiligen Geistes, sondern alle drei sind am Werk beteiligt. Und weil Gott aus mehreren Personen existiert, besteht sein Abbild auch aus mehreren Personen. Allerdings nicht aus drei, sondern nur aus zwei. Nun, dann stellen wir uns die Frage, okay, was bedeuten diese Worte im Bilde Gottes? Was heißt es denn? Nun, das hebräische Wort an dieser Stelle ist Zelem und es bedeutet ein Ebenbild, eine Statue, ein gemeißeltes Bild. Das Wort stammt von der Wurzel von Schnitzen, ja, wie man etwas schnitzt oder aushaut. Und die Idee dahinter ist, genauso wie eine Statue aus Stein oder aus Holz oder aus Silber oder Gold jemanden repräsentiert, genauso soll der Mensch Gott repräsentieren. Aber der Mensch ist nicht aus Stein gemacht, auch nicht aus Silber oder Gold, auch nicht aus Edelstahl. Es ist ein wenig überraschend, aus welchem Edelmetall das wichtigste Meisterwerk Gottes gemacht ist. Nämlich aus Erde. Und hier in diesem Abschnitt, in Kapitel 2 besonders, haben wir so eine Anspielung. Das hebräische Wort für Mensch heißt Adam und Erde heißt Adama. Ja, die gehen auf dieselbe Wurzel zurück. Und in 1. Mose 2, Vers 5 heißt es, Adam sollte Adama bebauen. Der, wie auch immer, der Erdling soll die Erde bebauen. Oder wie auch immer man es formulieren will. Oder 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr Adam von Adama. Ja, von, er baut einen Erdling. Nun, das macht deutlich, dass ein Unterschied ist zwischen dem Menschen und Gott. Nun, man könnte sagen, in übertriebener Weise, Gott nimmt die billigste Bausubstanz, die es gibt. Dreck, Erde. Aber er baut daraus das Kostbarste, das es gibt. Der Mensch ist Gott gleich und doch ist er nicht Gott. Aber was gibt diesem Staub die Identität? Was macht diesen Staub so wertvoll? Gott macht diesen Staub, weil dieser Staub wird Abbild Gottes. Und der gewaltige Unterschied zwischen Mensch und Tieren und zwischen Mensch und Engel ist nicht die Bausubstanz. Nun, die Bausubstanz zwischen Tier und Mensch ist sogar sehr gleich. Es ist einfach Erde. Und gegenüber Engeln ist der Mensch sogar unterlegen. Er ist nicht so stark, er ist nicht so schnell, er ist nicht so klug. Aber die Besonderheit ist die Identität, im Abbild Gottes zu sein. Nun, was bedeutet es, im Abbild Gottes zu sein und was bedeutet es nicht? Bedeutet es, dass Gott 1,78 Meter groß ist? Dass er schwarze Haare trägt und türkisblaue Augen? Vermutlich nicht. Nun, schau dich mal um, da wo du sitzt. Schau mal nach rechts und schau nach links. Schau nach vorne und schau nach hinten. Du siehst vor dir, hinter dir, neben dir ein Abbild Gottes stehen, sitzen. Und jedes sieht anders aus. Keines gleicht dem anderen. Jeder Mensch trägt Abbild Gottes. Unabhängig vom Geschlecht, ob Mann oder Frau, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig vom Alter, sogar ob ungeboren oder noch nicht, unabhängig von der Fitness, ob du das blühende Leben bist oder ob du bewusstlos und bettlägerig bist. Unabhängig von deinem IQ, ob du ein Hochschulprofessor bist oder nicht einmal lesen kannst, ein Analphabet. Unabhängig von der Sprache, die jemand spricht, unabhängig vom Land und der Kultur. Jeder Mensch ist Abbild Gottes, weil er Mensch ist. Selbst ein Verbrecher trägt die Würde, Abbild Gottes zu sein. Aber er erfüllt nicht den Zweck, wozu Gott ihn geschaffen hat. Das heißt, Abbild Gottes zu sein bedeutet, Gott zu repräsentieren und Gott zu reflektieren. Nun, weil Gott eine Person ist, deswegen gibt er dem Menschen eine Persönlichkeit. Und es ist das allererste, was uns von Tieren unterscheidet. Nun, wir können denken, planen, schlussfolgern, urteilen. Gott hat dir einen rationalen Verstand gegeben, den du benutzen sollst sogar. Hast du schon mal eine Hundemutter gesehen, die sich die Frage stellt, wie kommen wir nächsten Monat über die Runden? Vielleicht sollten wir billigere Knochen kaufen, um ein wenig zu sparen. Und nicht wirklich. Oder nun, wir wissen, dass Ameisen, sie sind bekannt dafür, dass sie vorsorgen. Aber habt ihr schon mal eine Ameise getroffen, die gesagt hat, nun, seit Tausenden von Jahren bauen wir unseren Ameisenhaufen aus Erde, Pflanzenfasern und Harz. Und jedes kleine Kind kann ihn zertreten. Wir haben so viel Erfahrung, aber wir sollten vielleicht ein wenig forschen, ob wir stabiler bauen könnten. Vielleicht kann sich eine Gruppe von uns Ameisen irgendwie, vielleicht können die Wissenschaftler werden und erforschen, wie man mit Beton baut, damit der nächste Ameisenhaufen ein wenig haltbarer wird. Nie geschehen. Jeder Ameisenhaufen, den man zertritt, der wird genauso wieder aufgebaut. Ja, das ist, wie sie sind. Der Mensch nicht. Oder habt ihr schon einen Eisberg getroffen, der sich die Frage stellt, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Nein, es ist nur der Mensch. Nun stellt euch vor, Gott sprach, lasst uns ein Abbild machen. Das heißt, Gott sagt, lass uns eine Kopie von Gott machen. Ja, ich überspitze ein bisschen, viele kleine Götter. Ja, eine Kopie von Gott. Wie würde eine Replik, eine Statue von Gott aussehen? Was würde dabei rauskommen? Nun, es ist nicht eine gemeißelte Statue aus Stein. Es ist auch nicht eine Statue aus Bronze, so wie der Hauptmann von Köpenick, den man vor dem Rathaus dort sieht. Es ist auch nicht so ein Miniatur-Trabi aus Kunststoff oder vielleicht ein bisschen höherwertiger aus Metall, den man überall in Berlin kaufen kann, sondern das Abbild ist der Mensch. Du und ich, wir sind eine lebendige Statue, die Gott repräsentieren soll. Du und ich, wir sollen Gott reflektieren. Und Gott gab dir nicht nur eine Persönlichkeit, weil er eine Persönlichkeit hat, sondern du sollst ihn reflektieren und widerspiegeln. Der Mensch, der soll über die Erde regieren. Der Mensch, er wurde, man könnte sagen, als Kronprinz oder Vizeregent über diese Erde geschaffen. Nun, was braucht ein Kronprinz und was braucht ein Vizeregent, um gut zu regieren? Nun, er braucht ein paar Fähigkeiten, richtig? Und die allererste Fähigkeit, die Gott dem Menschen, dir und mir gegeben hat, ist eine physische Präsenz, einen Körper. Warum? Weil Gott eine Präsenz hat. Der einzige Unterschied zwischen Gott und uns ist, Gott ist omnipräsent. Er ist allgegenwärtig. Nun stell dir vor, du hättest mehr als eine Präsenz. Du wärst hier und zeitgleich woanders. Wir würden es nicht verkraften. Ja, die Prozessoren, die würden heiß laufen. Ja, wahrscheinlich ist unser Stresslevel schon ziemlich ausgereizt, wenn drei Kinder gleichzeitig mit uns reden wollen und wir kriegen es nicht zusammen. Ja, stell dir vor, du hättest mehrere Präsenzen. Wir sind mit einer Präsenz schon gut ausgelastet. Gott gab dir einen Körper, einen physischen Körper. Nun, Gott hat zwar keinen physischen Körper, aber weißt du, warum du Augen hast? Weil Gott sehen kann und er will, dass sein Abbild sehen kann. Gott gab dir einen Mund, weil Gott redet und er will, dass sein Abbild auch reden kann. Gott gab dir Ohren, weil Gott hören kann und er will, dass sein Abbild auch hören kann. Gott gab dir Beine, weil Gott sich fortbewegen kann. Gott gab dir Hände, weil Gott wirkt und arbeitet. Und Gott hat dich so komplex gemacht, weißt du warum? Weil du die Krönung der Schöpfung bist. Gott machte dich nicht einfach nur aus einem Sack Fleisch und schraubte dich mit 40er Schrauben aus rostfreiem Edelstahl irgendwie mit dem Akkuschrauber an ein paar Knochen ran und das ist mein Abbild. Nein, er hat sich wirklich viele Gedanken gemacht. Du hast Muskeln und Sehnen und Knochen und Nervenbahnen und Synapsen und Blut, das jede Zelle deines Körpers mit Energie versorgt. Gott hat in deinen Körper hunderte von unterschiedlichen Hormonen reingeschüttet, winzige Botenstoffe, die dafür sorgen, nun unbemerkt, aber sehr, sehr effektiv, dass der Körper richtig funktioniert. Sie steuern deinen ganzen Stoffwechsel. Deine Verdauung, deine Gerinnung, deine Atmung, deinen Herzschlag. Alles. Und all das, kannst du dir vorstellen, aus was das gebaut ist? Aus Erde. Nun, wer kann so eine hochkomplexe Maschine bauen? Nun, das kann nur jemand, der unendlich klug ist, unendlich kreativ, aber unendlich mächtig. Jemand, der Leben geben kann. Selbst wenn man alle Wissenschaftler dieser Welt, für alle Zeit dieser Welt, mit allem Material dieser Welt irgendwo einschließen würde, sie könnten das nie hinbekommen. Louis Pasteur sagte, Leben kann nur von Leben kommen. Du bist eine hochkomplexe, selbstreparierende Maschine. Sowas gibt es nicht. Du bist eine hochkomplexe, selbstreproduzierende Maschine. Das nennt man eine Von Neumann-Maschine. Ja, ist unmöglich, sowas zu bauen, weil je komplexer es wird, umso störanfälliger wird es und funktioniert nicht mehr. Gott hat dir einen Verstand zum Denken gegeben, weil er einen Verstand hat. Und er kann richtig gut planen. Und weißt du was? Du reflektierst Gott gut, wenn du den Verstand gebrauchst. Gott hat dir Willenskraft gegeben, um Entscheidungen zu treffen. Die allererste Aufgabe, die Adam an Tag 1 hatte, er hatte keine Schonungsfrist, ja. Wahrscheinlich Stunden oder Minuten, nachdem er da war, wurde er an die Arbeit geschickt. Aber er sollte den Tieren Namen geben. Nun, dafür braucht er Willenskraft. Er muss entscheiden, wie heißt der. Er braucht Kreativität, ja. Und er braucht auch Merkfähigkeit, sich nachher zu merken, wie sie alle heißen, um nicht Memory spielen zu müssen. Wie hieß er nochmal? Aber Gott hat all das in dich hineingelegt, eine unglaubliche Kreativität, weil es ihn widerspiegelt. Und es macht Freude, die Kreativität einzunutzen. Für dich macht es Freude und für die Nutznießer. Ein kulinarisches Essen zu zaubern macht dir vielleicht Freude, aber auch all die, die es genießen. Ein musikalisches Stück zu komponieren, ja, wie wir vorhin gesungen haben, und zu spielen. Eine Kreativität, du hast Freude am Basteln, etwas zu entwerfen, etwas zu entdecken. Oder wie ein Architekt etwas zu planen. Vielleicht nicht unbedingt ein Haus, aber irgendetwas Kleines, was du zu Hause baust. Oder etwas Großartiges zu organisieren. Nun, all das reflektiert, spiegelt wieder, dass wir Abbild Gottes sind. Gott hat dich gemacht, dass du das kannst. Aber dann hat Gott dir auch noch Emotionen gegeben. Nun, vielleicht denkst du, hätte er bloß die weggelassen, dann würde mein Motor ein bisschen runterlaufen. Nun, nein. Der Grund, warum Emotionen mit dir vielleicht Achterbahn spielen, liegt darin, dass auch sie von der Sünde, vom Sündenfall infiziert sind. Aber Emotionen sind gut. Sie spornen uns an. Sie sind die Lokomotive, warum wir tun, was wir tun. Und Gott hat dich mit Liebe ausgestattet. Du kannst Freude empfinden. Du kannst Frieden empfinden. Barmherzigkeit. Mitleid. Habt ihr schon mal einen Löwen gesehen, der mit seiner Beute barmherzig umgegangen ist? Nun, der einzige Grund, warum er sie nicht erreicht hat, war vielleicht, weil er ein bisschen in die Jahre gekommen ist und ein bisschen schwach auf der Lunge geworden ist und nicht mehr so schnell ist. Nein, Gott hat uns diese Fähigkeiten gegeben. Dann hat Gott dir einen moralischen Standard gegeben, ein Gewissen, das dich mahnt, wenn du Gottes Gebote verlässt. Und verletzt. Gott hat festgelegt, was richtig und falsch ist. Nun, ein Löwe, der hat kein schlechtes Gewissen, wenn er gerade ein Zebra erbeutet hat. Aber ein Mensch hat ein schlechtes Gewissen und soll es haben, wenn er gegen Gottes Gebote sündigt. In 1. Mose 2, 15, ein Kapitel später, da sagt Gott, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Das war Teil seines Herrschens über die Erde. Das heißt, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Das bedeutet es, über die Erde zu regieren. Nun, Gott gibt dem Menschen hier einen Auftrag. Er gibt ihm die Befähigung und er gibt ihm die Freiheit. Tu, geh einfach hin und denk dir was aus, sei kreativ. Nun, was bringen diese drei mit sich? Nun, ein Auftrag, die Befähigung, es zu tun und die Freiheit, es zu tun. Das bringt Eigenverantwortung mit. Und das ist, was der Mensch ist. Nun, das ist so, wie wenn du deinem Kind den Auftrag gibst, kauf noch ein Kilo Erdbeeren für den Kuchen. Du gibst einen Auftrag, du gibst deinem Kind die Befähigung, nämlich du drückst ihm 10 in die Hand, damit es das kauft, und dann gibst du deinem Kind die Freiheit. Ja. Nun, was macht das? Das macht das Kind eigenverantwortlich. Es trägt Verantwortung. Kann es für das Geld etwas anderes einkaufen? Zum Beispiel Süßigkeiten. Aber es erfüllt dann nicht den Auftrag, den es bekommen hat. Und genauso hat Gott den Menschen mit allem ausgestattet, was notwendig ist, um ein guter Verwalter zu sein. Abbild Gottes bedeutet, dass du Gott repräsentierst und Gott reflektierst. Nun, Gott hat dir eine Persönlichkeit gegeben. Er hat dir Eigenschaften gegeben, ja, Wesensmerkmale, Fähigkeiten. Und nun schauen wir uns an, dass Gott dir Wert gegeben hat. Schau noch mal in Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Welchen Wert hat der Mensch? Einen unermesslichen Wert. Kein anderes Wesen ist im Abbild Gottes geschaffen. Nun, das größte Lebewesen, man geht davon aus, dass es der Blauwal ist, das eins der intellektuellsten Lebewesen, ja, auf Platz 10 ist der Hund, und selbst das schönste Lebewesen wie der Pfau, keins ist im Abbild Gottes geschaffen. Nicht einmal die Engel, auch nicht die mächtigsten Erzengel, tragen die Würde, Abbild Gottes zu sein. Und es gibt auch für niemanden in der geschaffenen Schöpfung Errettung, außer für das Abbild Gottes. Und zwar Gott selbst stirbt am Kreuz, um sein Abbild zu erretten. Abbild Gottes zu sein ist ein unglaubliches Privileg. Und wir Menschen unterscheiden uns von der restlichen Schöpfung. Nun, im ersten Kapitel, da wird 10-mal gesagt, dass Gott alles nach seiner Art schafft. Ja, Gott schuf die Fische nach ihrer Art, Gott schuf die Vögel nach ihrer Art, die Landtiere nach ihrer Art. Und dann heißt es, er schuf den Menschen nach seiner Art. Nein, nein, nein. Er schuf den Menschen nach Gottes Abbild. Der Mensch ist anders. Bei der ganzen Schöpfung sehen wir, Gott sprach und es geschah. Bei Menschen nicht. Beim Abbild legt Gott selbst Hand an und formt das Abbild aus Erde. 1. Mose 2, Vers 7 heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub. Ja, Adam, Staub von Adama, blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das gibt dem Menschen die Würde. Nun, die Evolutionstheorie hat den Menschen seiner Würde beraubt. Und zwar, das sagen sie selbst sogar. Kannst Blogs lesen, alle sagen, der Mensch ist nicht mehr die Krönung der Schöpfung. Ja. Weil der Mensch nicht mehr Krönung der Schöpfung ist, sondern der Mensch ist nun eine Laune der Natur, ein zufälliges Abfallprodukt, das gerade entstanden ist, ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Arbeit, ohne Auftrag. Und das nimmt dem Menschen jeden Wert. Ob es den Menschen gibt oder nicht gibt, würde keinen Unterschied machen. Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, es wäre besser, der Mensch würde sich selbst ausrotten. Und Professor Volker Moosbrügger, er bezeichnet die Menschheit sogar als Parasiten. Nun, die Folgen dieser Entwertung des Menschen durch die Evolution, die sind verheerend. Der Mensch hat keinen Sinn. Der Mensch ist nichts wert. Das Leben ist nichts wert. Und das sieht in allen Bereichen so aus. Jede Abtreibung ist nichts anderes wie Mord am Ebenbild Gottes. Jemanden umzubringen, der im Abbild Gottes geschaffen wurde. Im letzten Jahr sind allein in Deutschland ist auf diese Weise eine ganze Kleinstadt ausgerottet worden. Wir sind nicht im Krieg in Israel oder in Ukraine, wo Raketen fliegen und man ist empört über 5 Leute, die sterben, über 10 Leute. Aber im letzten Jahr ist eine ganze Kleinstadt ausgerottet worden. Abbilder Gottes. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland mehr Abbilder Gottes ermordet, wie alle 6 Millionen Juden im Konzentrationslager des Dritten Reiches. Dessen ist man sich gar nicht bewusst, dass es Menschen, die Gott als sein Abbild sieht. Und das wird als Selbstbestimmung der Frau verkauft. Warum? Weil die Evolution dem Leben keine Würde gibt. Aber Gott gibt dem Leben Wert. und sogar ungeborenem Leben. In Psalm 139, da sagt er, du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß oder im Mutterleib meiner Mutter. Ich danke dir, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. David hatte noch keine Ahnung, was alles im Körper vor sich geht. Von der Gerinnung und dem Herzschlag und den Hormonen und den Nervenbahnen und Synapsen. Und er sagt, oh, jeder Mensch ist erstaunlich und wunderbar gemacht. Und im Abbild Gottes geschaffen zu sein, das nennt die Bibel Herrlichkeit. Und in Psalm 8 wird es am deutlichsten herübergebracht. In Psalm 8, Vers 6, da sagt David und er rezitiert und er sinnt über diese Schöpfung nach, wie Gott den Menschen erschaffen hat. Und er sagt, Herr, du hast ihn, den Menschen, ein wenig niedriger wie Gott, wie Elohim gemacht. Und dann sagt er, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und wie sieht diese Herrlichkeit aus? Er ist sein Abbild. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Das heißt, Gott hat alles gemacht und Gott setzt sein Abbild hin und sagt, regiere über alles, was ich gemacht habe. Das hebräische Wort Kabot für Herrlichkeit bedeutet Pracht und Ehre oder Wert, Gewicht. Nun, wir haben gesehen, dass der Mensch von Erde abstammt. Ein US-Biochemiker, er hat den mineralischen Wert eines Menschen bestimmt und er kam zu dem Ergebnis, nun, kannst mal tippen, wie viel würdest du sagen, wie viel ist der Mensch mineralisch wert? Und er kam auf $5,60. Also ziemlich billiges Material. Aus diesem billigen Material wird das größte Abbild, das größte Prachtexemplar, das größte Meisterwerk, das es je gibt, hergestellt. Aber was macht den Menschen so wertvoll? Was macht den Menschen so wertvoll, dass Gott selbst bereit ist, für den Menschen zu sterben? Du würdest für $5,60 vermutlich nicht sterben. Was macht den Menschen so wertvoll, dass der höchste Preis des Universums, der je über die Ladentheke des Universums gegangen ist, für das Abbild bezahlt wird, nämlich das Blut Christi? Der mineralische Wert ist bei $5,60. Was wertet diese $5,60 auf? Wer gibt Wert? Es gibt nur einen. Gott gibt Wert, weil er sein Abbild ist. Nun, kennst du am Fahrrad diese Reflektoren, die an den Speichen da sind? Nun, wann leuchten sie? Wenn Licht darauf fällt, richtig? Und genauso ist der Mensch. Der Mensch, er kann aus sich selbst kein Licht produzieren. Der Mensch hat aus sich selbst keinen Wert, $5,60. Der Mensch hat aus sich selbst keine Herrlichkeit, keinen Sinn, keinen Wert, keine Bedeutung, sondern er reflektiert Gott und Gott gibt ihm den Wert. Gott gibt ihm die Herrlichkeit. Nun Frage, wenn der Mensch sich nun von Gott, dem Licht, abwendet, dass er widerspiegeln soll, wo findet er seinen Wert? Wo findet er Sinn? Wo findet er Herrlichkeit? Wo findet er Freude? Wo findet er Erfüllung? Nun, er ist nur als ein Reflektor geschaffen und er kann Licht nicht selbst produzieren. Nun, dann muss er zwangsläufig den Sinn woanders suchen. Und dann sucht er Erfolg in der Arbeit, er sucht Anerkennung bei Menschen, er sucht Erfüllung in dem Ehepartner, er sucht Freude in Spielsachen, auch komplexen Spielsachen und in Unterhaltung. Er ist verzweifelt auf der Suche in irgendetwas und in irgendjemandem Sinn und Wert zu finden, der ihm Wert gibt. Und genau das ist der Punkt. Genau davon spricht Paulus, als er sagt, dass der Sünder die Herrlichkeit Gottes vertauscht hat mit natürlichen Dingen. Er versucht verzweifelt Sinn und Wert und Erfüllung in irgendetwas zu finden, außer bei Gott. Und genau das meint Paulus, wenn er sagt, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit verfehlen, die sie vor Gott haben sollen. Weil Gott gibt Herrlichkeit, aber sie suchen ihre Herrlichkeit woanders. Gott hat dich geschaffen, damit du ihn reflektierst. Der Mensch, man könnte sagen, er ist nur ein Reflektor. Er kann Licht nicht selbst produzieren, sondern er ist geschaffen, um Gott zu reflektieren. Und wenn er sich von der Lichtquelle abwendet, dann sucht er verzweifelt irgendwo Sinn und Wert und Erfüllung. Und alles sind nur löchrige Zisternen. Und du wirst überall enttäuscht werden. Immer. Garantiert. Höckemer, er war ein sehr guter Theologe, der ein Buch geschrieben hat über, was es bedeutet, dass der Mensch im Abbild Gottes geschaffen ist. Und er gebraucht folgender Vergleich. Er sagt, der Mensch ist gebunden an Gott wie ein Fisch an das Wasser. Ach, so ein guter Vergleich. Nun, stell dir den Fisch vor, der versucht, frei zu werden aus dem Wasser. Und er meint, dann habe ich richtig Freiheit. Nun, was passiert? Der Fisch verliert beides. Er verliert seine Freiheit und er verliert sein Leben. Er kann außerhalb des Wassers nicht existieren, sich nicht bewegen, nicht schwimmen, seine Kiemen können nicht atmen. Außerhalb des Wassers hört der Fisch auf zu leben. Er stirbt. Nun, wo ist der Fisch wirklich frei? Was für eine Frage. Im Wasser. In gleicher Weise ergeht es dem Menschen. Wenn der Mensch versucht, frei zu werden von Gott, dann verliert er beides. Er verliert seine Freiheit und er wird ein Sklave der Sünde und er verliert sein Leben. Der Mensch kann von Gott nicht frei werden. Er ist an Gott gebunden wie ein Fisch an das Wasser. Er meint nur, er könnte vor Gott davon abhauen. Es ist Gott, der dem Menschen Würde gibt. Es ist Gott, der dem Menschen Sinn gibt. Aus sich selbst findet er keinen Sinn, keine Hoffnung, keine Bedeutung. Noch nicht mal einen Auftrag. Welchen Auftrag gibt die Evolution dem Menschen? Keinen. Als Abbild Gottes bist du geschaffen, um Gott zu repräsentieren und Gott zu reflektieren. Nun, ich möchte zum Schluss dir noch drei praktische Schritte an die Hand geben. Vielleicht fragst du dich, okay, wie kann ich Gott reflektieren? Ich merke, ich bin geschaffen dafür. Sehr gut. Okay, aber wie sieht es aus, dass du Gott reflektierst und repräsentierst? Und das allererste ist, sei dir bewusst, dass Sünde deine Ebenbildlichkeit ruiniert hat. Die Sünde, der Sündenfall hat dein Abbild, du bist Abbild, aber es ist ruiniert. Und jedes Mal, wenn du sündigst, könnte man sagen, dann betreibst du Vandalismus am Abbild Gottes. Kennt ihr diese, die in Berlin herumgehen und überall sprayen und alles kaputt machen und Scheiben an der Bushaltestelle einschlagen und so weiter? Vandalen? Ja. Wenn du sündigst, betreibst du Vandalismus am Abbild Gottes. Die Sünde hat dich von einem Gottverherrlicher zu einem Selbstverherrlicher gemacht. Von einem, man könnte sagen, einem Herrlichkeitsreflektor zu einem Herrlichkeitsdieb. Du willst alle Herrlichkeit aussaugen. Die Sünde hat dich von einem Kronprinzen zu einem Drogendealer gemacht, einem Landstreicher, einem obdachlosen, stinkenden, kranken, unansehlichen, abscheulichen, hinterlistigen Bettler und Dieb. Und es ist nicht nur das Böse, das du tust gegenüber Gott und gegenüber deinem Nächsten, sondern es ist die Aufgabe, die du nicht erfüllst, weil du als Kronprinz Gottes geschaffen wurdest. Und um dich zu erretten, hat der ewige Prinz seinen Thron verlassen, um dir Leben zu schenken, dem stinkenden Bettler, der es nicht wert ist, ihn zu waschen, ihn zu kleiden in Kleider der Gerechtigkeit und ihn wieder zu verwandeln in ein Meisterstück Gottes durch seinen Geist. Und das ist der Grund, dass du den zweiten Adam brauchst. Du brauchst den, der für dich zur Sünde gemacht wurde, damit du Gerechtigkeit wärst. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann brauchst du Vergebung. In deinem zerlumpten Kleid der Sünde kannst du Gott nicht gefallen und du kannst ihn nicht reflektieren. Du versaust es, du verpasst die Herrlichkeit, du hast keine Herrlichkeit, die du haben solltest. Sei dir bewusst, Sünde ruiniert die Ebenbildlichkeit. Aber es gibt einen zweiten Schritt. Und zwar, sei dir bewusst, du musst Gottes Herrlichkeit betrachten, um Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und wenn du gerettet bist, dann denkst du, okay, ich will wirklich Gott widerspiegeln. Aber wie tue ich das? Nun, Adam, bis zum Sündenfall hat er Gott reflektiert. Und er hat Zeit mit Gott verbracht. Er ging, wenn die Kühle des Abends da war, mit Gott im Garten spazieren. Wir können uns nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat. Wir wären gerne dabei gewesen. Aber keine Sorge, wir werden dabei sein auf dem neuen Himmel und der neuen Erde. Nicht nur Adam, sondern Christus hat Zeit mit seinem himmlischen Vater verbracht. Nun, vielleicht denkst du, wie kann ich Gottes Herrlichkeit widerspiegeln? Nun, schau dir 2. Korinther 3, 18 an. Und das ist ein so wichtiger Vers, der genau das zum Ausdruck bringt. Da heißt es, dort sagt Paulus, wie wir aber alle mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel. Ja, er sagt, wir schauen die Herrlichkeit an. Werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Willst du Gott reflektieren? Und dann sagt dieser Vers, wo du hineinschauen sollst. Dann sagt dieser Vers, was du anschauen sollst. Nun, dieser Vers sagt, du musst Christus anschauen, du musst Gott anschauen. Wenn du Gott reflektieren willst, dann kannst du dich nicht beeinflussen lassen vom Rat der Gottlosen. Wenn du Gott reflektieren willst, dann kannst du nicht auf dem Weg sein, den die Gottlosen gehen. Du kannst nicht dort sitzen, wo die Gottlosen sitzen, weil es färbt ab auf dich. Sondern wenn du deine Lust am Wort des Herrn hast, hineinschaust in das Gesetz der Freiheit. Nun, dann wirst du sein, sagt Psalm 1, wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Dann wirst du Gott reflektieren und repräsentieren. Mach dir bewusst, jeder Bereich deines Körpers soll Gott reflektieren. Deine Emotionen, deine Freude, deine Liebe, sogar dein Zorn soll Gott reflektieren. Nun, das kriegen wir in der Regel sehr, sehr selten hin. In der Regel ist es immer nur selbstsüchtiger Zorn, aber nicht aufrichtiges Besorgnis um die Ehre Gottes. Deine Fähigkeiten sollen Gott reflektieren. Dein Denken, dein Wille, dein Tun, deine Kreativität, dein Planen. Mit deinem Körper sollst du Gott reflektieren. Nun, du bist Christ, weil du Christus widerspiegelst. Du wirst Christ genannt, weil du Christus repräsentieren sollst. Und der dritte Schritt, den ich dir an die Hand geben möchte, ist, du musst wissen, dass dein Abbild erst im Himmel abgeschlossen ist. Nun, dein Abbild ist von der Sünde ruiniert, aber damit es verwandelt wird, nachdem du gerettet wirst, musst du die Herrlichkeit Gottes ansehen, Gott anschauen, dich mit Gott beschäftigen. Und du musst dir bewusst sein, das Abbild wird erst im Himmel abgeschlossen sein. Der Zeitpunkt wird kommen, an dem du und ich genau das erfüllen, wozu Gott uns geschaffen hat, nämlich Abbild Gottes zu sein. In Offenbarung 22, Vers 5 heißt es, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was tut der Mensch am Ende wieder? Er tut genau das, wozu er zu Beginn geschaffen wurde. Aber die Sünde hat ihn ruiniert. Er hat sie nicht verloren, aber unfähig gemacht. Aber weißt du was? Du bist noch nicht dort. Jetzt kämpfen wir noch mit der Gegenwart der Sünde. Und wir versagen tagtäglich. Aber wir wissen, dass wir einen hohen Priester haben. Er ist das perfekte Abbild. Und er hat dein Zu-Kurz-Kommen vollkommen erfüllt. Du musst dir bewusst sein, dass du Stückwerk verändert wirst. Du bist, man könnte sagen, in der Restaurierungswerkstatt Gottes. Aber nicht nur du, sondern dein Bruder und deine Schwester, die sind auch noch in der Restaurierungswerkstatt Gottes. Und das musst du wissen, ansonsten wirst du frustriert. Du musst wissen, was ist jetzt meine Aufgabe und was ist dann meine Aufgabe? Genauso wie Christus. Nun, Frage, soll Christus regieren? Kam er, um zu regieren? Ja. Der Engel Gabriel sagt es Maria sogar. Er sagt nicht, du wirst einen Sohn gebären und er wird am Kreuz sterben und am dritten Tag auferstehen, sondern er sagt, du wirst einen Sohn gebären und er wird den Thron seines Vaters David erben. Aber Jesus wusste ganz genau, was ist jetzt dran und was ist jetzt noch nicht dran. Es kam die Zeit, da sie ihn zum König krönen wollten, als er in Jerusalem einzog. Es hätte so viel gefehlt. Er hätte nur sagen müssen, ich bin es. Und sie hätten ihn zum König gemacht. Aber er wusste, es ist jetzt noch nicht an der Zeit, diese Vollkommenheit. Die kommt erst. Und du musst es genauso wissen. Bis zur Ewigkeit leben wir in diesem Spannungsfeld und schlagen uns mit Unvollkommenheiten herum in allen Bereichen. Mit Geschwistern rechts und links neben dir, die auch noch nicht vollkommen sind. Mit einem Ehepartner, der auch noch Veränderung braucht. Mit Kindern, die liebevolle Ermutigung und Ermahnung brauchen. Und vielleicht denkst du auch, nun, Christus hat nie Kinder erzogen. Ja, er hat nie eigene Kinder gehabt. Aber könntest du dir vorstellen, wie würde es aussehen, wenn er Kinder erziehen würde? Nun, er hat seine Jünger erzogen. Er hat ein ganzes Volk erzogen, ein halsstarriges Volk. Niemand wünscht sich so ein halsstarrige Kinder. Wir lernen von ihm. Wir leben in dieser Zeit und schlagen uns mit Unvollkommenheiten herum in unserem und überall im Leben. Die Lebensumstände sind nicht vollkommen. Auch die Gemeinde ist nicht vollkommen, auch unsere nicht. Auch die Prediger sind nicht vollkommen und die Ältesten sind nicht vollkommen. Auch die Bereichsleiter sind nicht vollkommen. Aber wenn du die falschen Erwartungen hast, dass die Vollkommenheit bereits hier beginnt, dann wirst du jeden Tag frustriert und enttäuscht. Nun, das bedeutet nicht, dass du all deine Erwartungen herunterschraubst und sagst, ich habe überhaupt keine Erwartungen mehr. Nein, du hast die immer. Sondern es bedeutet, dass du sie dorthin lenkst, auf den, der sie erfüllen kann. Der Einzige, der diese Erwartungen erfüllt und dich nie frustriert und dich nie enttäuschen wird. Nämlich deinen Schöpfer, deinen Retter. Den, der dich in sein Ebenbild verändern wird. Der, von dem du Herrlichkeit bekommst, die du einfach nur widerspiegeln sollst. Abbild Gottes zu sein, hat den höchsten Wert, das größte Privileg und die größte Erfüllung, die es gibt. Der mineralische Wert ist nicht sehr hoch, bei $5,60. Aber was dir Wert gibt, ist die Herrlichkeit Gottes. Einen so hohen Wert, dass der höchste Preis des Universums bezahlt wurde, um $5,60 zu erlösen. Nein, nicht nur den materialischen Wert, sondern Abbild Gottes zu erlösen. Amen. Lass uns aufstehen, wir wollen gemeinsam beten und dann wollen wir dieses Lied singen, wo wir uns im Refrain daran erinnern, seht unseren Gott, er sitzt auf dem Thron. Wir wollen ihn nicht nur als Schöpfer sehen, sondern wir wollen das tun, was 2. Korinther 3, 18 sagt. Wir wollen ihn anschauen, seine Herrlichkeit anschauen, weil das erfüllt uns mit Wert, mit Sinn, mit Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Verse, die uns aufzeigen, wer dein Abbild ist und was dein Abbild ist. Herr, du hast beschlossen, ein Abbild von der Trinität zu machen. Und dieses Abbild ist nichts Geringeres wie der Mensch in deinem Ebenbild als Mann und Frau. Und Herr, wir sind uns so bewusst, dass wir so weit entfernt sind von dem, was du dir vorgestellt hast. Herr, die Sünde, die hat uns wirklich ruiniert und verdorben. Aber wir danken dir, dass du gekommen bist, um dein Abbild zu erlösen, zu erretten, Versöhnung zu bringen und wiederherzustellen in das, wozu du es geschaffen hast. Herr, wir haben es so notwendig, in die Herrlichkeit Gottes anzuschauen, dich zu sehen, in deinem Wort, in der Gemeinschaft, im Singen, miteinander dienen, weil indem wir dich betrachten, werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Wir beten dich an. Amen.